Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es gleich selbst hören. Leider hatten wir bei der Aufnahme technische Schwierigkeiten, sodass wir bei der Tonspur unseres Gastes Wolfgang Barrow auf die Notfallleitung zurückgreifen mussten. Wir wollten euch aber diese, wie wir finden, sehr sympathische und unterhaltsame Folge trotzdem nicht vorenthalten und bitten um Entschuldigung für die schlechte Audioqualität.
Ich wurde eigentlich, wenn ich besetzt wurde zum Synchronisieren, meistens auf irgendwelche Leute, die ein bisschen schizophren waren, die ein bisschen komisch waren. Auf solche Leute wurde ich besetzt. Mhm. Aber ich bekam auch wirklich allen Ernstes Angebote und Anfragen von Leuten, die sagten, ja, ich habe da Mist gebaut, bin zu schnell gefahren, könnten Sie mich vor Gericht verteidigen? Das ist halt deutsches Fernsehen. Wenn jemand einen guten Arzt gespielt hat, dann wird er immer wieder als Arzt besetzt. Und wenn man eben einen Bösewicht oder einen Skurrilen spielt, dann wird man immer wieder auf den Skurrilen besetzt. Ich habe wirklich manchmal nächtelang vorm Computer gesessen und bin dann wirklich mit solchen Augenringen zum Drehen gegangen. Aber
sag mal ein paar Tipps.
Ja, was hast du denn gesagt?
Jetzt musst du mal. Jetzt wollen wir mal hier Namen und Fakten.
Butter bei die Fische.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Hörspielplatz. Und heute machen das Etienne und Daniel. Hallo.
Hallo, hallo.
Und wir haben einen tollen Gast.
Einen sehr tollen Gast.
Ich freue mich sehr, denn er hat meine Jugend ein bisschen mitgeprägt, auch wenn er das wahrscheinlich gar nicht weiß. Aber das werde ich ihm gleich sagen. Wolfgang Barrow ist heute bei uns zu Gast. Wer er ist, was er noch so macht, haben wir hier auch nochmal in einer Audiomatz. So nenne ich das jetzt.
Audiomatz.
Audiomatz. Hier, bitteschön.
Wolfgang Barrow ist Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Geboren in Berlin, studierte er zunächst Psychologie und Theaterwissenschaften und absolvierte anschließend eine Schauspielausbildung. Danach war er in mehreren Rollen im deutschen Fernsehen zu sehen, zum Beispiel in Serien wie Schloss Einstein, Soko 5113, Ein Bayer auf Rügen oder Löwenzahn. Seit 1993 spielt Barrow aber seine wohl bekannteste Rolle.
Bei einem guten Zigarillo schafft sich ein Problem wie von selbst aus der Welt.
Sie meinen, es löst sich einfach im blauen Dunst auf?
Gewissermaßen. Aber bitte sehr. Vorausgesetzt, Sie nehmen es entschlossen in Angriff.
In der RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten als Rechtsanwalt Dr. Joe Gerner. Neben seinem Job im Fernsehen spielt Barrow aber auch Theater, tourt zeitweise mit einem eigenen Kabarettprogramm durch Deutschland und übernimmt in verschiedenen Hörspielen eine Sprecherrolle. Wie zum Beispiel die des Tierarztes Dr. Svenjamin Tierarzt in dem Mix aus Hörspiel und Podcast Weltraumveterinär.
Der Phönix, 16. Julus, 17.46 Uhr.
Viel haben Sie mir im Vorfeld nicht verraten. Aber ich scheine der Einzige zu sein, der Inusha noch helfen kann. Natürlich bin ich Experte für die meisten Kreaturen, aber eine Bestie wie dieser Mopsilla, das ist auch für mich eine Herausforderung.
Über seine Leidenschaft zum Weltall, seine Liebe zu Star Trek und seine bewegte Karriere sprechen wir heute. Herzlich willkommen im Hörspielplatz, Wolfgang Barrow.
Hallo.
Hallo Wolfgang. Wir haben uns geeinigt aufs Du. Ich habe es einfach dreist gemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich muss auch direkt mal sagen, ich kenne dich schon so lange. Ich bin erste Generation, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ich auch.
Ich bin erste Generation, weil ich war 15, als GZSZ gestartet ist. Und das ist natürlich genau das Alter, was perfekt ist, um anzufangen. Und ich weiß noch den Hype, den es gab, um die erste deutsche Daily Soap im Privatfernsehen, also mal mit Ausnahme von Lindenstraße, wo ich aber nie, da war ich glaube ich noch zu klein. Also Eltern haben das geguckt, hat mich nie so gecatcht. Aber GZSZ, das war von mir und meinen Freunden, das war unser Ding am Anfang. Und die Andreas Elsholz-Zeiten noch.
Ja, ja. Und wie hieß der Darsteller, der zuerst Peter gespielt hat? Ich habe diesen Wechsel, der saß an einem Steg, einem Bootsteg.
Ja.
Und plötzlich war er ein ganz anderer.
Das waren schon 3 Monate oder noch mehr.
Ja, aber das war auch relativ,
genau.
Das war relativ schnell. Da hatte ich mich gerade an diesen Peter gewöhnt und dann plötzlich.
Kam ein anderer mit langen Haaren.
Kam ein anderer mit langen Haaren, ja.
Ja, der wollte nicht mehr.
Der wollte nicht mehr.
Hinze hieß er, ja, ja.
Okay.
Wie hieß er? Mit Hinze irgendwas.
Alles wurscht.
Ist jetzt schon so lange her.
Aber Ja, in diesem Sinne, ich muss natürlich zugeben, mittlerweile gucke ich es nicht mehr wirklich aktiv. Also man kriegt immer mal sowas beim Zappen mit oder hier und da kriegt man so Sachen. Aber damals war das für mich ein Ritual. Jeden Tag wurde GZSZ geguckt und im Prinzip die gesamte Klasse. Also das war ein Phänomen und am nächsten Tag wurde darüber geredet, so wie man heute über Game of Thrones oder andere Sachen redet. So, hast du gesehen, was der Joe wieder gemacht hat, dieses Schwein? Also in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du heute bei uns bist. Du kennst das natürlich alles schon, du hast das alles schon tausendmal gehört. Es ist schwer, dir Fragen zu stellen, gerade zum Thema GZSZ, die du noch nie gehört hast. Aber deshalb wollen wir mit dir auch heute auch über deine anderen Sachen so reden, weil du machst noch viel mehr, als Joe Gerner zu sein in GZSZ. Und wir sind ja ein Hörspiel-Podcast. Hier dreht sich ja in erster Linie um Hörspiele und um Synchronsprechen. Und dann natürlich erstmal die erste Frage: Wann hast du denn überhaupt angefangen, auch sowas zu machen wie Hörspiele? Kam das nach der nach dem Schauspielstart oder war das zuerst da?
Nee, das war nicht zuerst da. Das kam eigentlich, also ich habe auch angefangen, parallel mit kleineren Rollen am Theater und auch beim Fernsehen, kamen auch Synchronrollen, kleinere. Und dann auch Sachen eben im Hörspielbereich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da ich selber ein großer Hörspiel-Fan bin, ich habe als Kind auch schon damals diese ganzen Europaplatten gehört, Winnetou und Old Shatterhand und diese ganzen Sachen. Und Ivanhoe, das habe ich sehr gemocht. Und deswegen hat es auch mir sehr viel Spaß gemacht, selber bei Hörspielen mitzumachen.
Kam das vor den Synchronarbeiten oder waren die
Synchron? Nee, das kam danach.
Das kam danach.
Zuerst war Synchron und dann kamen die Hörspiele.
Ich muss ja zugeben, ich habe vorhin noch mal ein bisschen was zu dir recherchiert und dann ist mir ja wie Schuppen von den Ohren gefallen.
Ich weiß, was du jetzt sagst.
Dass du die deutsche Synchronstimme nicht nur von Steve Buscemi in Desperado bist.
Tim Roth.
Ja, sondern halt auch von Tim Roth in Pulp Fiction. Also zum einen, ja, ich meine, Pulp Fiction war hierzulande, glaube ich, ein bisschen früher in der Bekanntheit größer. Als du das Angebot dafür bekommen hast, du hast die Texte vor dir gehabt, wusstest du, was du da für ein Brett irgendwie vor dir hast? Oder also war dir das bewusst, dass du da jetzt irgendwie so ein Knaller mal, ja, an so einem Knaller beteiligt bist, so gesehen, für deutsche Ohren, für die Ewigkeit?
Nein, also das ist mir nicht so bewusst geworden. Also der Regisseur hat mich zwar darauf hingewiesen, dass das sicherlich ein knaller Film werden wird, aber ich habe das jetzt nicht so gesehen. Also ich fand das sehr beeindruckend. Ich habe mir den Film natürlich dann später auch im Kino angeschaut und fand das schon ganz klasse, dieses Pulp Fiction. Und hoffte natürlich, dass ich Tim Roth des Weiteren sprechen werde. Ich habe ihn dann nochmal in einem sehr tollen Film synchronisiert, der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt, der lief, glaube ich, nur im Fernsehen und ganz kurz, nur einmal. Da spielte er einen Häftling in einem Gefängnis und verliebte sich in seine Zahnärztin. Und da gab es eine sehr, sehr erotische Szene, wo sie ihm im Mund rumfummelt und an den Zähnen. Und das war wirklich also erotischer als mancher, wo Leute im Bett sind, war diese Szene, wo sie mit ihm da im Mund rumfummelt. Und aber wie gesagt, diesen Film, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß, der lief, glaube ich, nur einmal im deutschen Fernsehen. Das war's. Aber ich hatte natürlich gehofft, dass ich dann eben auch diesen Tim Roth weitersprechen werde. Aber leider ist daraus nichts geworden.
Ja. Ja, mit Steve Buscemi dann ja leider auch nicht, ne?
Nee, genau. Genau. Der hat ja auch sehr viele Sprecher gehabt. Also unter anderem auch einen lieben Freund von mir, Santiago Ziesma.
Ja, SpongeBob.
Und ne? Genau. Und also den hätte ich auch ganz gern. Ich habe ihn in zwei Filmen. Einmal Desperados und einmal mit Sandra Bullock, 28 Tage. Da hat er einen Psychiater gespielt. Da habe ich direkt an mir gezweifelt, weil ich versuchte dann, also er sprach, muss man dazu sagen, wirklich so, als wenn er aufgezogen ist. Also so laber, 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 laber. Und ich dachte, nee, das kann ja nicht sein. Habe dann versucht, ein bisschen Farbe in dieses in diesen Dialog zu bringen mit der Sandra Bullock. Und es war aber eine amerikanische Supervisorin drin. Und die sagte immer, nein, bitte nicht. Und der Regisseur hat dann das eben übersetzt und sagte, nein, du musst das genauso machen wie der Buscemi. Also wirklich auf einem Ton alles so. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber jedes Mal hat die mich unterbrochen. Bei jedem Satz, nein, nochmal machen. Genauso wie der Buscemi, genau. Oh, und ich, als ich dann rausging, dachte ich, das war ja furchtbar. Und aber der Regisseur meinte, ey, war super, Hadri, und sie war ganz begeistert von dir. Naja, aber ich habe ihn trotzdem nicht.
Und wie würdest du, also ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es bei Synchronsprechern ja auch so eine Art, ja nicht Casting, aber auch Karteien gibt, wo man sagt, okay, wir brauchen jemanden mit einer Stimme, die so ist oder so ist. Was haben Tim Roth und Steve Buscemi gemeinsam? Was bietest du als deutsche Variante von denen? Warum kommen die Leute da auf dich zu?
Ich glaube, das war damals die Sache, weil die sehr skurril waren. Mhm. Also ich wurde eigentlich, wenn ich besetzt wurde zum Synchronisieren, meistens auf irgendwelche Leute, die ein bisschen schizophren waren, die ein bisschen komisch waren, die so eigenartig waren. Auf solche Leute wurde ich besetzt. Mhm. Und ich denke mal, das hat damit zusammengehangen.
Fühlt man sich da ein bisschen komisch, wenn man irgendwie feststellt, dass man so gewisse Typen immer nur abkriegt?
Naja. Beim Synchron hat sich das jetzt nicht so sehr entwickelt, weil ich habe nicht so viel Synchron gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Wenn das jetzt beim Schauspielerischen so gewesen wäre, also das ist mir auch passiert. Ich habe, als ich angefangen habe, wirklich mal ein bisschen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu werden durch den Sechsteiler Durchreise, die Geschichte einer jüdischen Modefirma von 1931 bis 1991. Da spielte ich den schwulen Modeschöpfer Naumann. Und danach bekam ich nur Angebote als Schwuler, als Modeschöpfer oder als schwuler Modeschöpfer. Und das ist halt deutsches Fernsehen. Wenn jemand einen guten Arzt gespielt hat, dann wird er immer wieder als Arzt besetzt. Und wenn man eben einen Bösewicht oder einen Skurrilen spielt, dann wird man immer wieder auf den Skurrilen besetzt. Und das ist mir natürlich dann eben auch bei Dr. Gerner so gegangen. Ich habe, als ich dann die Angebote bekam, entweder ein Schwuler oder ein Modeschöpfer, ich habe dann nur einen, bei einer Serie habe ich einen Modeschöpfer dann nochmal gespielt, der war aber nicht homosexuell. Und bei Joe Gerner ist es immer so, wenn ich böse Rollen angeboten bekomme, die der des Joe Gerners ähneln, lehne ich sie generell ab.
Mhm. Das ist so, also eigentlich so ein Klassiker, dieses Typecasting, dass dann auch gerade in Hollywood kennt man, dass das dann Schauspieler, wenn sie einen Durchbruch haben in einem Film, dann auf jeden Fall einen Film wählen, wo sie komplett anders sind, um eine andere Facette auch ihres schauspielerischen Könnens auch darbieten zu können.
Ne? Bis auf Liam Neeson.
Genau. Bis auf Liam Neeson, der ist einfach mittlerweile einer, der Verbrecher jagt. Genau. Auf ruhige Stürme.
Irgendjemand zur Strecke bringen, das ist sein Ding.
Ja, aber gut, oder auch Bruce Willis, ne, ist ja auch im Prinzip immer mehr oder weniger Bruce Willis.
Aber Wolfgang, hast du mehr Angebote oder mehr Nachfragen als Anwalt bekommen oder mehr Beleidigungen aufgrund der Tatsache, dass du Joe Gerner gespielt hast?
Nee, also Beleidigungen gar nicht, sondern, also da war dann öfter mal eine ältere Dame, die gesagt hat, also seien Sie mal nicht so böse zu der Katrin oder machen Sie mal das und das. Aber so richtige Anfeindungen eher im Gegenteil. Die Leute haben mir eher so auf die Schulter geschlagen, hey Joe, wieder geil, ja, letzte Folge, super. Aber ich bekam auch wirklich allen Ernstes Angebote und Anfragen von Leuten, die sagten, ja, ich habe da Mist gebaut, bin so schnell gefahren, könnten Sie mich vor Gericht verteidigen? Das habe ich dann aber doch lieber darauf verzichtet und sie an einen richtigen Anwalt verwiesen.
Aber also jetzt machst du das schon so lange, was ja, muss man ja sagen, bei Soaps gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich weiß, meine Schwester guckt immer noch Reich und Schön und wenn ich da mal irgendwie das sehe, dann sehe ich, Moment, gibt es diesen einen Typen, den habe ich doch schon als ich ein kleines Kind war, ist der dabei gewesen. Ne? Also bei Soaps ist es gar nicht so ungewöhnlich, aber ich finde es trotzdem in einer gewissen Weise ungewöhnlich, so lange in einer Serie dabei zu sein. War das eigentlich von Anfang an klar? Weil ich hatte immer so den Eindruck, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ja, da gehen viele, kommen viele, da ist immer so eine Fluktuation. aber du bist so die eine ganz große Konstante. Wie erklärst du dir das selber, dass es ausgerechnet Joe Gerner ist? Also gerade der Bösewicht ist ja mal jemand, der dann auch irgendwann das Zeitliche segnet oder anderweitig die Serie verlässt.
Else Kling hat auch lange. Also,
stimmt, ja.
Also Versuche gab es ja des Öfteren, Joe Gerner umzubringen, die alle gescheitert sind, Gott sei Dank.
Angeschossen und begraben.
Zum Beispiel, ja. Das war das letzte Ding, was Joe Gerner passiert ist. Nee, aber das war halt so, diese Fluktuation bei gute Zeiten, schlechte Zeiten kam natürlich in erster Linie dadurch, dass die jungen Leute, die da mitspielten, waren nach einem halben Jahr Stars. Jeder Zweite auf der Straße hat sie angesprochen und dann dachten die, oh, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommen die großen Angebote, jetzt wartet Hollywood und ich bin hier fest in dieser Serie und das geht nicht. Deswegen, ich will raus, ich muss jetzt die großen Kinofilme machen. Dass das so im deutschen Fernsehen nicht funktioniert, haben dann viele leider erleben müssen. Und für mich war immer klar, solange ich Spaß daran habe, mache ich das weiter. Warum sollte ich da aufhören? Es sei denn, es gibt irgendetwas, also meinetwegen, wenn ich jetzt eine Karriere gemacht hätte wie Christoph Waltz und nur noch jetzt in Hollywood tätig gewesen wäre oder international, dann wäre das sicherlich eine andere Situation gewesen. Aber dadurch, dass ich auch immer die Möglichkeit hatte, die Sachen zu machen, die mir Spaß machen, neben gute Zeiten, schlechte Zeiten, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich kann ja beides machen. Und so habe ich es dann auch gehalten. Also ich habe Theater gespielt, habe auch bei anderen Produktionen mitgemacht. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, dass die Fantasie von Regisseuren und Produzenten in Deutschland schon ein bisschen eingeschränkt ist, weil eben die Angebote, die kamen, meistens in die Richtung Joe Gerner gingen. Und wie schon gesagt, habe ich die dann meistens abgelehnt.
Hattest du dann auch Einfluss auf die Entwicklung von Joe Gerner? Also wenn man so lange dabei ist, hast du die Möglichkeit auch zu sagen, wenn dann jemand, ein Autor kommt, der vielleicht erst mal ein Jahr dabei ist oder so und dann sagt so, und ja, und Joe Gerner lässt jetzt einen Bart wachsen, verlässt seine Frau und sonst irgendwann kannst du dann auch sagen, nee, ganz ehrlich, Joe Gerner würde sich niemals einen Bart wachsen lassen und niemals seine Frau verlassen. Also hast du die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen?
Ja. Also es ist auch schon des Öfteren passiert, dass sich die Storyliner irgendwelche Geschichten ausgedacht haben und ich dann gesagt habe, nee, so funktioniert das nicht. Also wenn jemand Joe Gerner kennt, dann bin ich das. Mhm. Natürlich gibt es auch eine Fluktuation bei den Autoren. Da ist auch nicht jeder von Anfang an dabei gewesen. Und die werden natürlich schon instruiert. Die erfahren schon im Groben und Ganzen, wie die Entwicklung der Figur ist, wie diese Sache ist. Aber wir hatten auch schon Situationen in der Serie, wo die Figur so verbogen werden musste, damit die Geschichte funktioniert. Also wir hatten zum Beispiel mal eine Geschichte, da bin ich zum Produzenten gegangen und habe gesagt, nee, Kinder, also ihr habt doch hier eine Macke. Da hat Joe Gerner im Rollstuhl gesessen und lernte einen Guru kennen. Und der hat ihm erklärt, er müsse irgendwann mal mitternachts bei Vollmond mit dem Rollstuhl in den Wannsee fahren. Und dann kann er wieder laufen. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich bin dann zum Produzenten gegangen und habe gesagt, ey, Leute, das geht nicht. Das ist ein Akademiker, der so bekloppt kann kein Mensch sein, dass der wirklich glaubt, ja, du hast ja recht, die Story ist ein bisschen blöd. Das Problem ist, Patrick, dein Halbbruder, und ihr seid ja jetzt gerade auseinander, ihr habt ja großen Streit. Und Patrick kommt im allerletzten Moment dazu und rettet dich und zieht dich aus dem Wasser und dann kommt ihr wieder zusammen. Und das ist eigentlich die Story. Ich sage, dafür muss ich jetzt mit dem Rollstuhl in den Wannsee fahren? Außerdem war es arschkalt. Aber trotzdem, das geht doch nicht. Ja, das war damals noch in Australien. Und der meinte dann, ich weiß, es ist eine so bekloppte Story, but you are eine so gute Schauspieler, du spielst uns das.
So. Da hast du gesagt, damit na gut, okay.
Okay, gut.
Dann mache ich's.
Aber es gab auch eine Geschichte, wo ich dich gekippt habe. Da war ich mit einer Frau, Barbara Graf, war meine Lebensgefährtin zu dem Zeitpunkt in der Serie. Und die war Alkoholikerin. Und da gab es immer so Auseinandersetzungen und so weiter. Und irgendwann gab es eine Story, wo Joe Gerner seinen Geschäftsführer von einem Restaurant, das er auch leitete, einlud Und sie sollte die beiden bekochen und Gerner hat sich benommen wie die Axt im Walde, hat alles fallen lassen, hat sie richtig gedemütigt. Aber in einer Form, einer Art und Weise, die so menschenverachtend war, dass ich gesagt habe, nee Kinder, also dann ziehe ich eine SS-Uniform an. Ja, das sind Nazi-Methoden, die Gerner da anwendet. Und das ist, Gerner ist kein Sadist. Mhm. Gerner ist ein Pragmat, ja. Wenn der eine Frau nicht mehr mag, schmeißt er sie raus. Ja? Und er wird sie dann nicht demütigen in der Form. Der sagt, du, hier Mädel, hast du noch 50.000 Euro und da ist die Tür oder so. Ja? Oder hier hast du einen schönen Ring und so. Aber er wird sie niemals in der Form demütigen, dass er also auch gewalttätig gegen sie wird und so weiter. Und das haben dann die Produzenten verstanden und haben gesagt, nee, okay, da müssen wir was anderes machen, da wurde die Geschichte gekippt.
Aber das war schon auch eine Entwicklung, glaube ich, ne? Also ich, wie gesagt, ich bin erste Generation GZSZ und da war Gerner wirklich schon, finde ich, so wie ich es in Erinnerung habe, wie gesagt, das ist lange her, aber schon der klare Bösewicht. Der Böse und du hast dann irgendwie mit der Zeit so einen Kultcharakter entwickelt, bist so ein bisschen Anti-Held geworden. Aber am Anfang hatte ich schon das Gefühl, du bist hier ganz klar der Gegenentwurf zu allen Netten, du sollst die Figur sein, die jeder hasst. Und das hast genau. Du dann irgendwie, das hat sich dann anders entwickelt, dass die Leute gesagt haben, ah nee, der Gerner, der ist auch schon ganz cool eigentlich, oder?
Ja, wobei die Figur war schon immer so, dass die Leute da auch so ein bisschen, sie mochten ihn auf der einen Seite, auf der anderen Seite würden sie ihm am liebsten den Hals umdrehen. Ja, das war so eine Hassliebe. Weil er war ja auch irgendwo cool. Aber was für mich immer sein musste, auch wenn Gerner ganz fiese Sachen macht, aber es muss, die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss stimmen. Also es kann nicht sein, dass er irgendetwas macht, also es muss für mich erklärbar sein, dass er diese Frau, in dem Fall diese Frau, demütigt, hat für Gerner keinen Sinn. Es sei denn, er ist ein Psychopath. Und das ist er nicht. Also, wenn er Spaß daran hat, wenn wir vorher irgendwann mal eingeführt hätten in der Serie, er hat Spaß daran, Menschen zu quälen. Und so richtig, er freut sich daran. Dann hätten wir diese Nummer machen können. Aber es wurde eingeführt, dass Gerner wirklich ein Pragmat ist. Wenn ihm etwas nutzt, dann geht er so weit, wenn er einen Vorteil hat. Oder wenn ihm jemand irgendwie an den Karren fahren will, dann rächt er sich. Aber dann natürlich. Aber in dem Fall war das weder das eine noch das andere. Also die Frau hat ihm nie was getan und es gab keinen Grund, warum Gerner sich so gegenüber dieser Frau verhalten sollte. Und deshalb stimmte diese Sache nicht. Ja. Also es muss immer auch stimmig mit den Figuren sein.
Gibt es eine bestimmte Eigenart an Gerner, die wirklich ausschließlich auf dich zurückzuführen ist? Also wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt so, also irgendwie, was ich... Eine Art und Weise, wie er den Cognac schwenkt oder irgendwie so, oder sich die Zigarillos anzündet oder irgendwie sowas, wo du sagst, ja, das ist mein Ding.
Die einzige Sache, die direkt von Wolfgang Barrow auf Joe Gerner übergesprungen ist, die allerdings nicht ganz von Wolfgang Barrow kam, sondern mehr aus der Serie Star Trek, war, dass Joe Gerner manchmal die Augenbraue hochzog. Wie Mr. Spock. Und am Anfang war das noch okay und irgendwann haben die Regisseure gedacht, das geht nicht. Also das sieht so blöd aus. Lass es bitte. So. Und das war aber inzwischen schon so etabliert, dass Joe Gerner immer irgendwie, wenn er so nachfragte, zog er die Augenbraue hoch. Dass sogar, als wir einen Vorspann gemacht haben, einen neuen Vorspann, hat die Regisseurin, die diesen Vorspann gedreht hat, ja und jetzt natürlich die Gerner Augenbraue bitte. Sagte ich, entschuldige, aber die darf ich nie machen. Die ist mir von der Produktion verboten worden. Nein, die muss sein, die gerne Augenbraue. Und die Produktion ist beinahe umgekippt, als sie gesehen hat im Vorspann, dass ich wieder die Augenbraue hochziehe.
Ja, gutes Stichwort. Science Fiction hast du gerade angesprochen, in Form von Star Trek. Eine große Leidenschaft auch von dir. Du sprichst zum einen, und auch das ist ja ein Grund, warum wir heute mit dir quatschen wollen, in einem Hörspiel der Weltraumveterinär mit. Du hast, ich habe mir das angehört, ich finde, es ist super lustig und sehr abgefahren.
Ja, finde ich auch.
Du spielst den Tierarzt, Dr. Svenjamin Tierarzt.
Ja.
Ne? So heißt er auch. Und ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen und auch zu deiner Leidenschaft vielleicht zum Thema Science Fiction.
Ja, also ich wurde angesprochen, das zu sprechen, und ich fand das auch sehr komisch, als ich das gelesen habe, dachte ich, also weil die Autoren, die haben sich da Sachen überlegt, die sehr, sehr abgefahren sind, die zum Teil auch entnommen worden sind aus unseren Fernsehgewohnheiten. Da gibt es ja diese Geschichte mit dem Einhorn, das ist das ist ja eigentlich Deutschland, nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern dieses die Topmodel, was immer gesagt wird, diese Geschichte, die als Einhorn verbraten und so weiter. Und natürlich Godzilla, in dem Fall Mozilla, ein riesiger Mops, der da die Menschen zukackt. Und also ich fand das sehr, sehr skurril. Das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, das zu synchronisieren. Nee, also ich habe meine Vorliebe für Science Fiction schon als Kind bekommen. Damals gab es eine Serie, als ich noch ein kleiner Junge war, die hieß Raumpatrouille Orion. Das war, glaube ich, die erste und auch einzige deutsche Science Fiction Serie, die überhaupt im Fernsehen lief. Und das Dietmar Schöner, also ich wüsste jetzt nicht, welche deutsche Science-Fiction-Serie es noch gab. Aber die habe ich damals, ich durfte sie nur immer heimlich gucken. Also ich habe dann immer, wenn meine Eltern die geguckt haben, bin ich aus dem Schlafzimmer raus und habe dann geguckt und habe sie mir dann später angeguckt. Aber dann, als ich so in das Alter kam, wo ich dann gucken durfte, dann war es dann Raumschiff Enterprise, die natürlich Leonard Nimoy und William Shatner, Captain Kirk und Spock. Und da war ich total in dieser Welt fasziniert, und das ging dann weiter mit Star Wars, als das dann rauskam und so weiter. Also ich bin schon ein großer Science-Fiction-Fan.
Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, in einer der kommenden Star Wars oder in einer der kommenden Star Trek-Serien mitzuspielen, für welche würdest du dich entscheiden?
Das ist eine gute und auch nicht so einfache Frage.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, weil, also hättest du mir die Frage, sagen wir mal, vor 20 Jahren gestellt, dann hätte ich mich wahrscheinlich für Star Trek entschieden. Also wenn die, allerdings kann ich die Frage so beantworten. Wenn ich jetzt in einem Star Trek Film mitspielen sollte, in einem Kinofilm, würde ich mich für Star Trek eher entscheiden als jetzt für Star Wars. Weil ich muss sagen, die letzten Star-Wars-Filme unter Disneys Oberhand fand ich jetzt nicht so prickelnd und fand ich ein bisschen schade, weil da ist schon viel verloren gegangen.
Da rennst du hier offene Türen ein.
Das haben wir alles schon lang und breit ausdiskutiert.
Ja, das ist tatsächlich so, ne? Kann man nicht drum rum.
Und was Star Trek angeht. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen den Bezug verloren bei diesem Discovery. Also da bin ich noch nicht so richtig eingestiegen.
Die aktuelle neue Netflix-Serie ist das.
Genau,
ne?
Das war die aktuelle neue Netflix-Serie. Also da muss ich sagen, da bin ich halt noch, die Kinofilme finde ich super. Ich finde auch super, dass die sozusagen diesen Sprung geschafft haben von der alten Crew in die neue Crew. Also das fand ich, den Übergang fand ich schon sehr gut, dadurch, dass sich da alles verändert hat in diesem Universum. Fand ich eine gute Idee. Das hätte ich mir für Star Wars auch ein bisschen gewünscht, und das ist leider nicht passiert.
Hast du Mandalorian geguckt auf Disney Plus? Wie fandst du das?
Das fand ich weitaus besser als die anderen Star Wars Sachen.
Deswegen würdest du jetzt lieber in der Serie mitspielen von Star Wars?
Ja, da würde ich dann eher mit. Also beim Mandalorian, allerdings möchte ich keinen Mandalorian spielen.
Wegen der Maske, oder was?
Ja, genau. Das, der hat mir so leid getan, der arme Kerl, dass der wirklich nur zweimal, in zwei Folgen hat er, glaube ich, keine Maske. Und ich habe auch gelesen, in ein paar Folgen wurde er auch wirklich gedoubelt.
Also ja, hat einfach nur synchronisiert dann.
Ja, genau. Das finde ich dann sehr schade. Ich habe mal, das war auch mal sehr, sehr witzig, ich habe Theater gespielt, der Jedermann im Berliner Dom. Habe ich, ich glaube, 15 Jahre habe ich da mitgespielt. Und wir hatten mal einen Jedermann, Rainer Schöne, ein sehr toller, großartiger Schauspieler. Und der war eine Zeit lang in Amerika, hat da gelebt und hat gearbeitet. Und wir haben uns unterhalten, so in der Garderobe, und dann erzählte ich ihm, dass ich ein großer Star Trek-Fan bin. Und da sagte er, da habe ich auch mal mitgespielt. Ich sage, wie, du hast bei Star Trek mit? In welcher Folge? Ich kenne alle. Also Next Generation. Welche Folge war es? Und da sagte er, naja, das war diese Folge, wo Captain Picard mit noch drei anderen Außerirdischen in einem Raum gefangen ist und die müssen dann miteinander klarkommen, obwohl sie eigentlich gegeneinander sind und vollkommen unterschiedliche Charaktere sind. So, ja klar, kann ich einen Sinn. Wer warst du denn da? Na, dieser eine Große, der hat die ganze Zeit natürlich so eine Maske getragen. Ja, und
super Idiot. Aus Sinnlos im Weltraum haben die es doch neu synchronisiert. Das ist der Superidiot. Ja, aber ich weiß nicht, wie er in dem Original dann heißt. Aber die Folge kenne ich auch. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Star Trek-Fan, aber das ist tatsächlich eine der bekannteren auch Folgen, wo sie dann da gefangen sind, gemeinsam arbeiten müssen.
Richtig, genau.
Ja, nochmal, du wolltest noch was
sagen? Ich habe eine Frage, weil das würde mich jetzt, da würden wir auch nochmal so auf die Hörspielgeschichten zukommen. Du hast in einem Interview im Fokus gesagt, dass es dir fehlt, jetzt unter Corona-Zeiten ja irgendwie körperlicher zu schauspielen, als Joe Gerner zum Beispiel in GZSZ so, ja, dass man halt schon sich irgendwie zurückhalten muss, dass man nicht mehr so ausladend irgendwie sein kann, dass man seinen Körper nicht mehr benutzen kann.
Ja, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen anders rübergekommen, als ich es gemeint habe. Ich meinte nicht unbedingt, dass ich jetzt für mich als der Körper, dass ich nicht mehr mit meinem Körper spielen kann. Das Problem, was ich sehe, ist zum Beispiel, wir hatten eine Szene, ist schon eine ganze Weile her, da musste meine Kollegin Gisa Zach, die meine Ehefrau Yvonne spielt, die Tür öffnen und vor ihr steht ihr Sohn, den sie ein Jahr lang nicht gesehen hat, weil der in Australien war.
Wie so. Hier gemacht? Na,
nicht mal.
Nicht mal.
Ellbogen sie, nein, sie guckte ihn an, schrie und sagte, ah, nein, da ist er. Und drehte sich auf dem Absatz um und rannte zu mir ins Wohnzimmer und sagte, da hinten, da steht er, da, er ist da, ah, schön. Und so. Es fand natürlich keine Berührung statt. Das Normalste ist doch, jemanden in den Arm zu nehmen. Und das sind die Sachen, die ich mit den Körperlichkeiten meine. Es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt mit meinem Körper nicht mehr spielen kann. Das kann ich nach wie vor. Aber ich benutze ja auch den Körper, um Gefühle auszudrücken, wenn du jemanden in den Arm nimmst, wenn du zärtlich wirst. Auch wenn du jemanden packst an den Kragen. Wir hatten eine Szene, wo mich der Felix Lehmann, mein Widersacher, tätlich angreifen muss. Und das ging durch Corona-Zeiten nur so, dass er reinkam in das Lokal, wo ich saß und mit dem Fuß meinen Stuhl, auf dem ich saß, umgetreten hat. Das war das. Also normalerweise wäre er gekommen, hätte mich am Schlawittchen gepackt und hat mich aus dem Stuhl rausgezogen. Ging natürlich nicht. Also musste er den Stuhl umtreten. Und so eine Sache. Das sind die Sachen, die ich meine, dass da die Körperlichkeiten fehlen, dass man eben niemanden mehr in den Arm nehmen kann oder auch die Küssen, diese Szenen oder wenn jemand weint, dass man ihn trösten kann. Diese ganzen Geschichten, die laufen eben alle auf 1,5 Meter Entfernung ab und das ist nicht so einfach.
Und hast du es lieber in Synchron oder bei Synchronarbeiten oder Hörspielarbeiten dann mit Leuten vor Ort irgendwie zusammen zu sein oder bist du es gewohnt, alles alleine aufzeichnen zu müssen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ja auch ein Hörspiel, eine Sulla-Hörspielreihe, ist jetzt dieses Jahr rausgekommen, Hideaway, und da habe ich alles alleine gesprochen. Da war keiner im Studio, außer dem Regisseur natürlich, der Christian. Und wir haben das zusammen gemacht. Und ich muss sagen, nachdem ich mir jetzt das Ergebnis angehört habe, war ich doch sehr überrascht, wie fantastisch das funktioniert. Also dieses auch Frage und Antwort oder Dialoge und so weiter, dass das so doch funktioniert, obwohl ich allein war. Ich kenne das noch aus den Zeiten, ich habe mal mit der Anna Dramski vor vielen Jahren mal Gitta Leas Zeitreisen gemacht. Da spielte sie meine Schwester und da war sie mit im Studio und da haben wir dann eben auch so dialogmäßig das machen können, dass wir da aufeinander eingegangen sind. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das jetzige lief relativ schnell, unproblematisch hintereinander ab und hörte sich auch sehr gut an.
Das ist ja mit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist es ja mit Tobias Kluckert, ne? Der spielt ja, genau. die große Hauptrolle bei Hideaway. Ich glaube, du hast da auch mal reingehört in Hideaway. Habt ihr euch dann vorher schon, sag ich mal, wenigstens so ein bisschen aufeinander abgestimmt, wie wer die Rolle irgendwie spricht oder irgendwie welche Intonation man vielleicht an der oder der Stelle macht oder so?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Ich wusste gar nicht, wer mein Part ist. Ich habe das alles erst mehr oder weniger erfahren, als die Sache schon fertig war. Also wir hatten überhaupt keinen Kontakt. Ich hatte keinen Kontakt mit Tobias. Ich habe den kennengelernt das erste Mal, als wir eine Videoschalte hatten, als Hideaway dann vorgestellt wurde. Das war das erste Mal, als ich Tobias da gesehen habe. Und wir hatten uns überhaupt nicht abgesprochen. Das lief alles über den Regisseur. Über den Christian.
Und hast du jetzt das finale Produkt aber schon hören können?
Genau, ja, habe ich.
Und was sagst du? Also
ich bin sehr angenehm überrascht. Also ich finde das sehr spannend und habe mir auch in einem durch alle Folgen angehört. Also ich bin schon begeistert. Ich hoffe, das geht weiter.
Ja, das scheint ja doch dann auch so zu sein, oder? Wenn ich mal so ein bisschen was mitbekommen habe. Der Erfolg war ja eigentlich, also die Leute haben es ja gut angenommen, nachdem, ja, was ich mitbekommen habe.
Ja, also ich finde es toll.
Ja, merkst du auch so ein, also es gibt ja allen wegen, siehe uns, den Podcast-Hype, von dem alle sprechen. Aber auch Hörspiele, Hörbücher, habe ich das Gefühl, feiern so eine Renaissance. Bekommst du das mit? Bekommst du mehr Angebote, Anfragen in dem Bereich, mehr Projekte, als das noch vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war?
Definitiv. Es gibt auch einige Firmen, die mich immer wieder anfragen, auch einige Kollegen. Ich habe für David Holy einige Sachen gemacht. Ich hatte ja damals so eine, ich hoffe, dass diese Reihe jetzt auch weitergeführt wird, Heft der Chef, das war so ein Comedy-Format, wo ich, da spiele ich allerdings so eine ähnliche Figur wie Joe Garner, nur dass der nicht ganz so böse ist, der ist auch ein bisschen ulkig, dieser Typ. Aber dass das vermehrt an mich herangetragen wird, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Ja.
Ja, du hast auch in 2 Serien mitgesprochen, die ich persönlich ziemlich, ziemlich geil finde. Sag mal so, die eine fand ich ziemlich geil, aber danach hat es dann so einen
Wechsel. Hörspielserien meinst du?
Hörspielserien, ja. Zum einen bei Offenbarung 23 hast du in Folge 42 ausgerechnet, die den Titel trägt, Die Illuminaten, hast du mitgesprochen. Ich muss es jetzt fragen, weil es steht bei Wikipedia. Haben die dich angesprochen, weil du jetzt öffentlich irgendwie bekannt gegeben hast, dass du Freimaurer bist und die da irgendwie gedacht haben, das passt ganz gut? Oder?
Nee, also ich weiß nicht, ob sie das, ob das war, dass sie mich jetzt für diese eine Folge da so eingesetzt haben, aber in der Regel eigentlich nicht. Also es ist allgemein bekannt, die Leute, die Offenbarung 23 gemacht haben, die wussten, dass ich auch ein totaler Fan von dieser Serie bin. Also wo ich auch, ich habe auch da mehrfach dann schon geäußert, wenn ihr da mal eine Rolle habt, würde ich da gerne mal mitmachen.
Geil.
Also, ja.
Und dadurch kam es zustande?
Genau.
Ja, cool. Ja, ich habe die, wie gesagt, ich habe das ja schon so oft hier erzählt, es tut mir ein bisschen leid, aber das ist halt so lustig, dass ich jedes Mal irgendwie an einen gerate, der halt da mitgemacht hat oder beziehungsweise irgendwie Teil davon war. Und ich finde es so toll, weil ich mochte die Serie am Anfang sehr, sehr gerne.
Ja.
Dann gab es diesen berühmten Bruch, wo plötzlich ganz andere Figuren unter demselben Namen oder unter derselben Serie halt einfach agiert haben und das habe ich nicht verstanden, da bin ich dann weg.
Ja.
Und ja, und dann kam es jetzt wieder zurück und war ja auch dann wieder eine ganze Zeit lang mit dem Herrn Gaspar, glaube ich, unterwegs, der sich dann auch irgendwann zurückgezogen hat. Aber freut mich, dass es noch weitergeht. Weißt du, was lustig ist? In dieser Folge, die Illuminaten, ja, die Serie handelt von Verschwörungstheorien. Rate, wer noch mitgesprochen hat.
Keine Ahnung.
Xavier Naidoo.
Komm.
Und weißt du, wen er spricht? Tupac Shakur.
Okay, das ist abgefahren. Ja, okay. Aber wir haben ja auch schon mal bei Kino Plus, unserem Kinoformat, drüber geredet, dass er ja zum Beispiel auch, was er sehr gut gemacht hat hier, Buscapé in City of God, also auch die ganze Erzählstruktur. Mich würde mal interessieren, wenn ich so gucke, was für Hörspiele du gemacht hast, das ist so unterschiedlich teilweise. Also es wirkt so ein bisschen, als ob man bei Hörspielen eine facettenreicher ist, ohne jetzt deine schauspielerische Leistung irgendwie in Abrede stellen zu wollen. Aber du sagst ja selber, du wirst oft getypecastet, der Anwalt oder der Bösewicht. Mhm. Aber bei Hörspielen, da tauchst du auf bei Sherlock Holmes, bei Batman, bei Gabriel Burns, bei Offenbarung 23, also komplett unterschiedlich. Ist das so ein bisschen, dass die Stimme an sich ist leichter, irgendwo sich anzupassen an Sachen? Also weißt du, was ich meine?
Ja, das ist, meine Stimme ist, glaube ich, nicht so hundertprozentig schon auf einen Typen festgelegt, dass man sagen könnte, also oftmals geht es mir auch so, dass Leute mich dann fragen, sag mal, ich habe da letztens, da habe ich was gehört, also so ging es mir, ein Regisseur rief mich an und sagte, du, wir sind in Urlaub gefahren und ich habe für meine Kinder Hörspiele gekauft und da war in 80 Tagen um die Welt. Warst du dieser... Das hörte sich an, als wenn dieser Kommissar da, dieser Verrückte, warst du das? Ich sage, ja. Ja, also das passiert mir sehr häufig, dass mich irgendwelche Leute ansprechen, sagen, du, ich hab das, kann das sein, dass du das gesprochen hast? Ja.
Ja, das ist ja eigentlich total super, dann nochmal so Möglichkeiten zu haben, sich auch auszuleben oder auszutoben als Schauspieler.
Ja, also das macht, also mir machen Hörspiele wahnsinnig viel Spaß.
Gibt es eine Präferenz? Also das heißt, du würdest auch eher noch lieber Hörspiele machen, als zum Beispiel so ein ganzes Hörbuch zu vertonen?
Das kann ich so nicht sagen. Also ich fand zum Beispiel die Bücher wunderbar gemacht von Harry Potter, die Hörbücher. Was der Kollege da gemacht hat, fand ich ganz toll, weil er auch versucht hat, die ganzen Charakteren unterschiedlich zu sprechen. Und das fand ich super, wirklich ganz, ganz klasse. Ich habe bis jetzt noch kein Hörbuch gemacht in der Form. Also ich habe nur mein eigenes Buch eingelesen, immer wieder gerne, meine Biografie. Aber
hast du dann auch so wie gerne gesprochen?
wenn gerne zu Wort kam, schon.
Gibt es denn irgendwie, sag ich mal, so ein Wunschprojekt, also so eine Traumrolle, so wo du sagst, geil, wenn ich da einmal mitmachen könnte, bei einem Hörspiel jetzt, dann wäre ich, dann würde ich mich echt geadelt fühlen oder keine Ahnung, dann könnte ich beruhigt die Mikrofone oder die Kopfhörer an den Nagel hängen oder sowas.
Also ich glaube, ich habe sowas mal gehabt vor 2 Jahren im Theater. Aber trotzdem würde ich jetzt meinen Beruf jetzt nicht an den Nagel hängen oder die Kopfhörer an den Nagel hängen.
Beruhigt, so, weil also so von wegen, man hat alles erreicht.
Ach, das ist schwer zu sagen, gerade beim Hörspiel, weil da habe ich zum Beispiel beim Hörspiel habe ich den Faust gesprochen, also den Mephisto im Faust, was auf der Bühne ein absolutes Highlight wäre für mich, den Mephisto im Faust zu sprechen oder zu spielen. Und im Hörspiel habe ich das schon erreicht. Also das fand ich schon, hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl es jetzt nicht der klassische Originaltext von Johann Wolfgang von Goethe war.
Was du ebenfalls erreicht hast, ist, dass du ein Buch geschrieben hast, jetzt nicht deine Biografie meine ich, sondern ein Buch über einen Jungen, der in ein Computerspiel gezogen wird.
Mhm. Playtron.
Playtron. Das würde mich interessieren, weil wir hier bei Rocket Beans natürlich auch einen großen Schwerpunkt auf Videospiele setzen. Da würde mich mal interessieren, wie es denn dazu kam. Wo ist denn da der Berührungspunkt? Also natürlich muss man auch an sowas wie Tron denken, wenn man das liest.
Mhm, ja,
aber gibt es da bei dir noch eine größere Affinität zum Thema Videospiele oder fandst du das, oder wie bist du da drauf gekommen?
Das ist so entstanden. Ich habe auch oft Computerspiele gespielt. Mhm. Und als mein Junge so gerade in dem Alter war, wo er natürlich sich auch für sowas interessierte, war er ein willkommener Spielkamerad für mich. Mhm. Mit dem man... Ja, also pädagogisch vollkommen daneben, weil man sollte das eben nicht so machen, wie ich es gemacht habe. Aber es war dann eben so, dass ich ihn schon in die ganze Materie ein bisschen eingeführt habe und mit ihm auch Computerspiele gemacht habe. manchmal auch Spiele, die nicht ganz für sein Alter entsprechend waren. Aber
du rennst hier offene Türen ein, ganz ehrlich.
Wir sind nur uns, Wolfgang.
Wir sind hier wirklich wir sind nur uns. Ich arbeite hauptberuflich mit Videospielen zusammen.
Also. Wir sind alle keine Engel.
Naja, und es war dann so, dass er immer verrückter wurde und immer mehr sich auf diese Computerspiele stürzte und dass er dann auch die Schule vernachlässigte. Und was mich aber besonders ärgerte dann war, dass David sein Selbstbewusstsein über diese Spiele sich holte. Dass er sagte, ist egal, ob ich jetzt eine 3 oder eine 4 in Mathe habe, aber ich habe 15 Orts erlegt. Mhm. Ich bin der Große und ich habe das gemacht und so weiter. Und da habe ich gedacht, also Junge, du kannst doch nicht immer nur, das sind Spiele, da hast du eine Tastatur oder du hast so einen Joystick in der Hand und das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Er fühlte sich als der große
Held. In der virtuellen Welt.
Genau, in der virtuellen Welt fühlte er sich als der große Held, weil er eben die Orts oder irgendwelche anderen besiegt hat oder weil er das und jenes gemacht hat. Und da habe ich gedacht, weißt du, wenn du diesen 2-Meter-Typen gegenüberstehen würdest, da wirst du ja sowas von in die Hosen machen. Ja? Und er war aber eben so der Große. Und dann war es so, dann waren wir im Urlaub auf Teneriffa und kam mir die Idee, eine Idee zu schreiben, ein Buch zu schreiben oder eine Geschichte. Eigentlich ging es nur um eine Geschichte, um das mal zu zeigen, wie das ist, wenn jetzt ein Kind in so ein Computerspiel reingezogen werden würde und plötzlich steht es diesen ganzen Monstern, die es nur vom Bildschirm kennt, real gegenüber. Mhm. Und das habe ich dann eben gemacht, habe das alles aufgeschrieben und habe es dann abends, jedes Kapitel, am Strand habe ich geschrieben und abends habe ich es den Kindern, wir waren in so einer, auf so einer Finca, da waren auch andere Kinder dabei, mit denen unser Sohn gespielt hat. Und da habe ich dann jeden Abend das Kapitel vorgelesen. Und das war dann sehr erfolgreich. Also die Kids haben das alle gemocht. Und meine Frau hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt hast du unseren Urlaub ruiniert, jetzt bringst du das Ding aber raus.
Jetzt muss ich aber mal in Eigeninteresse nachfragen, weil als Vater eines 7-Jährigen, eines 3-Jährigen, die auch schon wahrscheinlich auch pandemiebedingt mehr vorm Bildschirm hängen, als sie sollten, hat sich das einigermaßen gelegt? Wieder sind die schulischen Leistungen besser geworden oder ist er World of Warcraft süchtig geworden?
Sagen wir mal so, also die Sucht ist geblieben. Er ist nach wie vor, hängt da am Computer und jede freie Minute mehr oder weniger. Also er hat jetzt Gott sei Dank noch ein anderes Thema. Er macht so Surviving-Geschichten. Er ist Erzieher geworden und hat sich jetzt darauf konzentriert, mit schwer erziehbaren Kindern zum Beispiel in den Wald zu gehen. Mhm. Und dann müssen die da eine Woche überleben. Und da müssen die untereinander, miteinander klarkommen und so weiter. Und das finde ich jetzt, das finde ich ganz toll. Da hat er sich in eine andere Richtung entwickelt. Aber das kam natürlich auch ein bisschen über diese Computerspiele. Mhm. Aber wenn er zu Hause ist, dann zockt er immer noch.
Ja gut, da ist ja nichts. Da gibt es nichts dran auszusetzen, finde ich.
Wenn man seine Arbeit erledigt hat, dann kann man auch zocken.
Oder? Okay, wir haben ja auch immer dieses Thema Videospiele und meine Mutter sagt ja auch mal, wie lange willst du das noch machen mit den Videospielen? Und dann sag ich immer zu ihr, ja, wie lange willst du das noch machen mit dem Filme gucken? Also für mich ist das halt einfach ein Medium, mit dem ich aufgewachsen bin. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Es ändern sich die Spiele, vielleicht auch die Zeit, die man damit verbringt oder so. Aber dass das einfach etwas ist, das mir auch wahrscheinlich mit 60 und 70 auch immer noch Spaß machen wird, davon gehe ich aus, weil warum sollte das weggehen? Ich gucke ja auch immer noch gerne Filme, wenn auch nicht mehr die gleichen, die ich vielleicht mit 6 geguckt habe oder mit 8.
Ja.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Also es ist jetzt, dass ich weniger spiele, als ich früher gespielt habe. Ich habe wirklich manchmal nächtelang vorm Computer gesessen und bin dann wirklich mit solchen Augenringen zum Drehen gegangen. Aber
sag mal ein paar Tipps.
Ja, was hast du denn gezockt?
Was hast du gezockt?
Jetzt musst du auch mal.
Jetzt wollen wir mal hier Namen und Fakten.
Butter bei die Fische.
Das war halt dieses Spiel, jetzt kann ich auf den Namen, wo so ein amerikanischer Soldat in einem Nazi Ding gefangen ist.
Wolfenstein.
Wolfenstein. Wolfenstein.
Schön, ja.
Wolfenstein habe ich.
Ballern.
Genau. Also alles, was sich bewegt, umliegen. Nee, Nieten. Und aber da waren auch so Sachen dabei, und deswegen konnte ich das nachvollziehen. Wenn ich alleine nachts um 2 vor meinem vor meinem Bildschirm gesessen habe und dann hörte ich eine mechanische Spinne, die so einen Menschenkopf hatte und du sahst sie nicht, du hörtest nur auf einem Metall dieses, wenn die so lief und du dachtest, scheiße, wo ist die jetzt? Und da kann ich total, wenn die real gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich in Ohnmacht gefallen vor Angst, ja, aber da ging es noch einigermaßen, wo ich gedacht habe, boah, also die waren ja schon recht real, also kein Vergleich zu den Spielen, die heutzutage sind, aber ich habe es auch versucht, ich habe mir Wolfenstein, oder mein Sohn hat mir einen Wolfenstein geschenkt, die jetzige, es gibt ja inzwischen schon, was weiß ich, so und so vierte Folge, und da sind die ja schon in einer Zukunftswelt, wo die Nazis inzwischen gewonnen haben und man ist so im Untergrund tätig, da habe ich keine Chance. Mhm. Also da, das...
Ja, aber diese Immersion ist natürlich ein spannendes Thema bei Videospielen. Auch wenn man sich jetzt so anguckt mit Virtual Reality und so, es wird ja wirklich immer realistischer. Und das wirft natürlich dann auch andere Fragen auf, auch was die Erziehung und das Heranführen angeht. Weil wir sind ja auch aus einer Zeit, ich habe ja Atari 2600 gespielt, Pitfall oder sowas. Da ging keine Gefahr von aus. Wenn du dir jetzt aber aktuelle Spiele anguckst, wie realistisch die aussehen, das ist schon noch mal was anderes, ob du das dann einem Sechsjährigen zocken lässt oder so, ne?
Ja, oder zum Beispiel, was ich jetzt so mitbekommen habe, Fortnite zum Beispiel. Das wird ja, das sind ja wirklich die von 5 bis weiß ich was, spielen die das. Und da geht es eigentlich nur darum, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass du alle anderen umlegst, um dann der Überlebende auf dieser Insel zu sein. Darum geht es ja nur. Mhm. Und das kann doch nicht Sinn eines Spiels sein. Es gab ja früher, also diese Warcraft-Geschichten waren ja noch, dass du was aufbauen musstest, dass du etwas machen musstest, um Geld zu sammeln oder Rohstoffe und so weiter. Also solche Simulationen. Klar gab es auch die Ballerspiele, wie jetzt Warcraft, Wolfenstein oder wo du im Krieg warst und alles abgeballert hast. Aber das waren dann schon Spiele, die waren ab 18 oder die waren für ältere Kinder oder für Erwachsene. Aber dass die Kinder jetzt schon ganz, ganz früh mit solchen, auch wenn die Comic-Gesichter haben oder wenn die da den Mandalorian plötzlich haben und der einzige Sinn der ganzen Geschichte ist, dass die Firmen Geld kriegen dafür. Also dass du musst ja dann, du kriegst ja dann, kannst ja neue Skins kaufen und so ein Quark. Mhm. Ich denke, das kann es ja wohl nicht sein.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Ich habe eher momentan das Thema, so auch bei iPad-Spielen oder so, dass du das sind alles so süchtig mache. Also die sind alle so darauf basiert, du spielst eine Stunde, da macht es dich komplett süchtig und dann kostet es Geld, um weiterzuspielen.
Ja, ja, ja. Ja.
Und das ist gerade für Kids, ich musste da wieder eine ganze Reihe von Spielen deinstallieren, die eigentlich total verheißungsvoll waren, wo ich gedacht habe, ach, das macht ja Spaß. Aber das Kind konnte an nichts anderes mehr denken und war bereit, da sein gesamtes Taschengeld, sein Erspartes da rein zu buttern, wo ich gesagt habe, nee, also das ist dann lieber Minecraft oder irgendwas anderes, ja, als diese wirklich suchtmachenden Dinger, die den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen.
Was ich zum Beispiel aber auch interessant fand, ich habe letztens mit einem 9-Jährigen Schularbeiten gemacht und der hatte einen Zettel und da waren 2 Fotos drauf. Mhm. Und die Überschrift war, hat sich was seit damals verändert? Auf dem ersten Bild sahst du 5 Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren, alle mit dem Handy in der Hand. Und saßen nebeneinander und hatten alle das Handy in der Hand. Und auf dem zweiten Bild sahst du ähnlich viele Kinder, die Fußball spielten in der Straße. Also, und dann hat dieses Kind, der Junge, hat dann eben geschrieben, ja, es hat sich was verändert. Heute sitzen die Kids, spielen die nicht mehr miteinander. Sie spielen schon miteinander, aber übers Handy. Mhm. Also ich kann mich ja noch erinnern, wir hatten ja, und meine Fernsehserie war ja Raumschiff Enterprise und ich bin mit meinen Freunden raus und dann war ich Mr. Spock und der war Captain Kirk und dann sind wir irgendwie durch den Wald oder durch den Park und haben außerirdisch gejagt und oder mussten irgendwelche Missionen machen. Also da gab es Kommunikation, da gab es ein Miteinander. Jetzt ist es ja wirklich nur so, jeder sitzt bei sich, klar, Corona-Krise auch, bedingt das, sitzt bei sich zu Hause, hat ein Handy und spielt dann irgendein Spiel mit den anderen am Handy. Aber dass man zusammenkommt und was zusammen macht, das, glaube ich, wird immer schwieriger.
Ja, vor allem jetzt gerade durch die Situation, ne?
Also, ja, wobei, also, ich meine, es wird ja schon, du hast ja auch gesagt, kommuniziert. Also gerade, es gibt ja viele Multiplayer-Spiele, wo die Leute teilweise sehr enge soziale Kontakte pflegen über diese Plattform. Aber natürlich, es ist, also ich sehe das auch bei meinen Kindern, du musst das schon extrem fördern. Also du musst denen wirklich, die musst du ihnen in den Arsch treten, dass sie rausgehen. Mhm. Weil es halt einfach auch so bequem ist. Also du sitzt einfach da, so den, machst den Device an und lässt dich berieseln. Das geht so leicht. Ich kenne das ja von mir. Ich mache es ja auch. Ja, ich hänge ja auch viel zu viel am Handy. Und deshalb musst du wirklich denen einen Schubs geben und sagen, so, und jetzt gehst du raus und spielst echtes Fußball und nicht FIFA. So, ne? Ja. Aber ja, das ist auch nicht einfach. Ja.
Ja, ja,
weil die Technologie und die Möglichkeiten sind da. Also wir hatten 3 Sender früher und jetzt gibt es halt Netflix, wo du eine Auswahl hast. Theoretisch musst du nie wieder das Haus verlassen.
Wohl wahr.
Ja. Naja, aber es ist halt, ja, es ist, wie es ist auch irgendwo. Man kommt da auch nicht mehr weg. Es wird nicht mehr weg.
Wir können ja alle dazu beitragen, dass es halt besser wird.
Ja, aber die Technologien sind da.
Also ich glaube nicht. Also mein Sohn meinte auch zu mir, es gab mal diesen Disney-Film mit so einem kleinen Computer, der auf einer einsamen Planeten ist. Und
Wally,
genau. Mhm. Und da kommt ja dann so ein Raumschiff an, wo lauter adipöse, dicke Leute sitzen, die nur noch mit Virtual Reality, und meinte mein Sohn, das wird die Zukunft sein. Irgendwann werden wir alle mit dieser Virtual Reality, dann können wir uns die Welt auch so machen, wie wir sie haben wollen. Und dann brauchen wir nicht mehr miteinander kommunizieren. Wir haben ja dann unsere Avatare und dann wirst du Leute kennenlernen, die du total super findest, aber die du noch nie in deinem Leben gesehen hast.
Ja, also das ist wirklich ein Riesenthema, das müssen wir uns für ein andermal aufheben, weil ich würde dann noch Tinder und sowas mit reinnehmen, dass die Leute daten sich ja nur noch mittlerweile über eine App, die treffen sich gar nicht mehr und sprechen sich an, sondern es ist eine komplette Mechanik daraus geworden. Habe ich gehört, ich bin da ja nicht dabei. Es hat alles seine Vorteile, was die Digitalisierung angeht, aber sicherlich auch den einen oder anderen Nachteil.
Yeah.
Ja, aber so schließt sich dann auch der Kreis zu deinem Buch Playtron, wo ja auch der Junge sozusagen nur noch eine Hülle ist, die vorm Monitor sitzt und in echt im Spiel sozusagen.
Genau.
Ja.
Gab es eigentlich Ärger wegen des Namens? Also haben sie da gesagt, oh, es könnte vielleicht heikel werden mit Playtron oder irgendwie Tron irgendwie mit drin und dann Computer?
Nee, damals habe ich geguckt, also Tron gab es zwar schon, aber Playtron gab es nicht. Okay. Also inzwischen, ich wollte ja eigentlich auch Playtron.de machen, aber da hat jetzt, wo ich das sozusagen auch vertrieben habe, da hat er sich schon jemand vorher die Seite gekrallt und wollte Geld dafür. Jetzt habe ich Playtron.eu gemacht.
Cool. Okay. Ich glaube, wir nähern uns jetzt hier dem Ende schon. Ne? Da würde mich noch eine Sache interessieren, Wolfgang. Hast du noch eine Empfehlung? Weil das ist ja auch mal so etwas, man hat ja auch nicht alles auf dem Zettel, gerade Hörspiele müssen sich ja jetzt neben, weiß ich nicht, Videospielen, neben Filmen, neben Serien, den Streaming-Anbietern und so weiter behaupten. Hast du noch einen Hörspieltipp, so irgendwann so einen Geheimtipp auf Lager, den du jetzt hier nochmal wärmstens empfehlen möchtest, weil du denkst, es wurde zu wenig darüber gesprochen bisher?
Also, wie gesagt, der absolute Knaller sind natürlich Dr. Tierarzt und Hideaway. Aber die Holy-Klassiker sind auch noch ganz, ganz schön. Und was mein, aber da müsste man mal gucken, wo man das herkriegt. Es gab mal eine Serie Professor van Dusen.
Und
die alten Folgen, also die noch vom Rias hergestellt worden sind damals. Die fand ich richtig klasse. Jetzt gibt es ja schon ein Remake, aber ich bin großer Fan von den alten Folgen.
Ey, das hört man immer so. Das ist voll an mir vorbeigegangen.
Ja, bei mir auch.
Ja, ich weiß noch, dass es bei uns, wir haben so ein Quizformat, Nerdquiz heißt das hier auf dem Sender. Und da war das ja auch mal Thema. Da gab es mal eine Frage dazu und ich war so fassungslos, weil ich noch nie etwas von Herrn van Dusen gehört hatte.
Es war von Andy Strauß, glaube ich, kam die Frage.
Ich glaube, das kann gut sein. Also es war auf jeden Fall, ich war perplex. Noch nie wahrgenommen, noch nie was von gehört, noch nie mal was von gelesen. Ja, aber das scheint dann doch wirklich bei den Eingefleischten so richtig eingeschlagen zu haben.
Ja, von den gelesen wurde auch schwierig, weil es war wohl so, also ich habe leider den Namen jetzt vergessen von dem Autor, Der hat damals vom Rias den Auftrag bekommen, er sollte zwei Geschichten, die es gab nur zwei Bücher mit diesem Professor van Dusen, und die sollte er als Hörspiel machen. Das hat er dann gemacht. Und dann war das so erfolgreich, dass sie, der hat das auch ein bisschen umgeändert. Also da hat er diesen Hatchison Hutch, diesen Reporter mit eingefügt, den gibt es in den Originalbüchern überhaupt nicht. Und da waren die so begeistert, dass sie gesagt haben, wir brauchen noch mehr davon. Und dann hat er gedacht, na gut, dann schreibe ich die. Und dann fängt er an, die selber zu schreiben, diese Geschichten. Und deswegen kann man sie nicht lesen, weil die gibt es nur als Hörspiel.
Ah, okay. Okay, guter Tipp.
Guter Tipp.
Sagen.
Ja. Lieber Wolfgang, die Zeit ist um. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß gemacht. Und wir wünschen dir natürlich noch weiterhin alles, alles Gute, sowohl als Schauspieler, als Joe Gerner, dass es da auch weiterhin gut für dich immer ausgeht. Und freuen uns natürlich auch, deine Stimme in den diversen Projekten zu hören, Hörspiele oder Synchronisation, was auch immer da ansteht. Und ja, danken dir für deine Zeit hier für uns beim Hörspielplatz.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, das war's mit dem Hörspielplatz für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht, Daniel.
Ja, mir auch. Wir sollten das nochmal öfter machen. Ja, an dieser Stelle.
In dieser Konstellation. Ja. Aber die nächste Folge, die gibt es in 2 Wochen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.